Naja, also erstmal in der Aussteigerwohngemeinschaft war ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher und ich war auch damals schon sehr medienaddicted. Da hatte ich aber nur die Möglichkeit, einmal die Woche was zu gucken. Dann hatte ich gedacht, das ist sehr, sehr klug, wenn ich sage, ich möchte aber zumindest einmal am Tag Tagesschau gucken. Das wurde mir dann auch erlaubt, aber nur mit dem Rücken zum Fernseher. Das heißt, ich konnte sozusagen nur Tagesschau hören, damit mein Medienkonsum nicht ausufert. Ich habe 35 Folgen Großstadtrevier gedreht. Mit Jan Fedder kommst du überall rein. Also wir waren in Blankenese, wir waren genauso im Osterverborn in der Zwei-Zimmer-Wohnung und wir waren in der Umkleidekabine vom Safari und gleichzeitig in der Sternwarte zwei Tage später. Wir waren mit den Barkassen unterwegs und haben im Volksparkstadion gedreht. Also ich habe durch Großstadtrevier habe ich Hamburg kennengelernt. Und deswegen habe ich mir immer wieder diesen Blick sozusagen erhalten, okay, guck mal, da waren wir ja noch nicht. Und deswegen ist jetzt Barmbek dran. Aber mein großer Take ist eben zu sagen, es reicht nicht einfach zu sagen, das ist ein guter Film, weil er lustig war. Oder eine gute Dokumentation, weil sie die Realität abgebildet hat. Ich finde, wir haben die Verantwortung, darüber zu reden, was eigentlich das Ziel ist und wo wir wieder mehr Gemeinschaft herstellen können, wo wir auch darüber reden, was ist eigentlich unser Common Sense in dieser Gesellschaft. Und Kompromiss ist immer langweilig, also müssen, finde ich, die Besten unserer Zunft damit in die Bütt.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Lars Jessen. Moin Moin.
Servus.
Du bist 1969 in Kiel auf die Welt gekommen und im Kreis Dithmarschen aufgewachsen. Nach deinem Abitur hast du an der Universität zu Köln Geschichtswissenschaften, Politik und Philosophie studiert und im Anschluss ein Volontariat in der Regie der ARD-Serie Lindenstraße absolviert. Seit deinem Film- und Fernsehstudium an der Kunsthochschule für Medien in Köln bist du als Drehbuchautor und Regisseur tätig. Mit deinem Leinwanddebüt am Tag, als Bobby Ewing starb, hast du dir auch beim Publikum und auch bei mir, einer meiner Herzensfilme hier in Deutschland, einen Namen gemacht. Mittlerweile hast du an über 30 Produktionen in Film und Fernsehen mitgewirkt und dafür zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis. Darüber hinaus engagierst du dich auf vielseitige Weise für Nachhaltigkeit. Du bist verheiratet, hast drei Kinder und lebst in Hamburg. Dein mehrfach ausgezeichneter Film Für immer Sommer 90 dreht sich um eine Person, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Welche Zeit deines Lebens würdest du gerne freiwillig nochmal erleben?
Ich glaube, ich würde nochmal die Oberstufe in der Schule freiwillig gerne erleben, weil ich im Nachhinein feststellen würde, ich würde viel bessere Arbeiten schreiben.
Warum würdest du im Nachhinein bessere Arbeiten schreiben? Weil du die Lösung schon kennst?
Nein,
oder
weil ich jetzt
würdest du jetzt anders rangehen?
Ich habe, glaube ich, in meinem Gehirn einen Schalter umlegen können und bin fasziniert, wie schlecht ich in der Schule war. Und das würde ich gerne nochmal rückgängig machen.
Im Nachhinein romantisiert man ja immer und macht sich irgendwie besser. Und ich habe neulich ein Gespräch geführt mit jemandem, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Und der hat behauptet, dass er einfach besonders gut war. Ich konnte mich aber sehr daran erinnern, dass er gar nicht so gut war.
Stimmte damals schon nicht.
Welches Fach hättest du denn am liebsten schnell abgewählt, wenn es gegangen wäre? Mathe?
Ja, Mathe dachte ich auch, dass ich da sehr gut gewesen wäre, aber ich habe eigentlich tatsächlich an allen Sachen interessiert. Es gab jetzt kein Fach, was ich so richtig schlimm fand. Chemie wahrscheinlich, doch, ja, Chemie war schlimm.
Und hast du manchmal ein bisschen geflunkert und getäuscht? Hattest du Spickzettel?
Ich hatte sehr viel Spickzettel und war im Schummeln sehr, sehr schlecht. Ich habe die dumme Angewohnheit, dass ich immer, auch selbst wenn ich sehr ernst gucke, dass ich dann wirke, als ob ich grinse. Und wenn ich dann ernst angesprochen wurde, ob ich da irgendwas Heimliches machen würde, bin ich da regelmäßig aufgeflogen. Ich bin ein extrem schlechter Lügner.
Ja, ich auch. Du bist bereits in der 10. Klasse mit der Video AG deiner Schule unterwegs gewesen. Welcher Film hat dich denn in deiner Jugend am meisten geprägt?
Ganz klar erst Die Arbeit und dann von Detlef Buck. Damals wirklich zeitgenössisch. Wir waren in der 10. Klasse. Buck war eben 3-4 Jahre älter. Und als wir den Film bei uns im Verzehrkino in Meldorf gesehen hatten, war uns, die wir da aus der Video-AG angekommen waren, klar, wenn man das kann mit Dorfstraße, Besamung von Ebern, das Klopapier ist alle, ich möchte mal nach Hamburg hin, Wenn man daraus Kino machen kann, dann könnten wir das vielleicht auch.
Das ist so lustig, dass du jetzt wieder einen norddeutschen Film nennst. Haben amerikanische Filme gar keine Rolle für dich gespielt auf deinem Weg?
Wenn, dann eher so diese ganzen Humorklassiker dieser Zeit. Unglaubliche Reisen im verrückten Flugzeug,
Nackte Kanone.
Glücksritter, Nackte Kanone kam ja dann fast noch ein bisschen später.
Ja.
All solche, die Quatschfilme, ne? Ich glaube, ich knutsche ein Elch, das waren alles unsere Klassiker. Die haben wir uns in der Videothek unseres Vertrauens ausgeliehen und die 20 Mal geguckt.
Und warst du ein ordentlicher Jugendlicher oder musstest du ständig Strafe zahlen, weil du die VHS-Kassetten nicht zurückgespult hast? Die Jüngeren müssen das jetzt mal googeln, was das bedeutet.
Ich war mittelordentlich, würde ich sagen. Ich bin nach wie vor sehr vergesslich.
Ja, dieses, ich sag mal, der Besuch einer Videothek war ja auch irgendwie immer was Besonderes, weil man hat da irgendwie völlige Überforderungen erlitten. Also so ging es mir zumindest. Und ich hätte dann am liebsten immer 3 oder 4 Filme genommen und wusste aber, ich kann jetzt eigentlich nur einen gucken oder 2. Wie hast du diese Besuche in Videotheken in Erinnerung?
Ja, es ist wirklich ein magischer
Ort. Überall gleich,
ja, in Videotheken. Ist interessant, ja, unser Videothekar in Welldorf war auch gleichzeitig Antiquitätenhändler und Briefmarkenverkäufer. Also man konnte sozusagen dort auch noch Briefmarkensammlungen verkaufen und kaufen. Mhm. Also es hatte wirklich was Antiquarisches tatsächlich. Ja. Dann gab es, weißt du, diese Schlüsselanhänger, die da dran hingen, wo man das dann ausleihen durfte. Und dann, manchmal funktionierten die Videokassetten auch nicht so. Also die Qualität und der Mangel an filmischen Unterhaltungsmedien kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wo du ja im Grunde du kannst ja fast jeden Film streamen.
Mhm.
Aber ich fand, deswegen sieht man ja auch manchmal, wir verklären diese Zeit der Videotheken als etwas Positives. Und deswegen finde ich, manchmal ist ja halt weniger auch mehr.
Ja.
Und das haben wir, glaube ich, so ein bisschen total verlernt. Einfach nochmal zu gucken, was braucht man eigentlich? Und letztlich haben wir das ja damals nicht als mangelhafte Zeit empfunden.
Hat Musik eine ähnlich große Rolle für dich gespielt? Weil ich sag mal, auf dem Dorf in Schleswig-Holstein, da gab es ja jetzt auch nicht Plattenläden sowie Bäckereien, sondern da fuhr man dann wahrscheinlich in die nächstgrößere Stadt, um sich mal ein Album zu holen, ne?
Ja, ich meine, erstes Album war von Madness.
Ach,
ich hatte aber vor allen Dingen auch sehr viele so, weißt du, so Hit-Sampler.
Oh.
Ich war berühmt dafür, dass ich sehr viele Highlifes hatte. Und das wurde dann sozusagen bei mir auf dem Plattenspieler. Ich hatte auch so einen Plattenspieler, so eine kleine Anlage mit Boxen, wo so 3
So Lichter?
Lichtanlage.
Mhm.
Ich habe schon den Namen wieder vergessen.
Mhm.
Also Musik spielte eine sehr große Rolle, obwohl ich zumindest in meiner Jugend einen sehr, sehr breit getretenen Musikgeschmack hatte. Aber extrem wichtig für uns. Für mich, wir sind auf viele Konzerte gefahren. Erstaunlicherweise selten nach Hamburg, sondern immer eher nach Kiel, weil uns das irgendwie ja naheliegender erschien. Also Hamburg hatte etwas Bedrohliches damals aus unserer Perspektive.
Beim Film bist du der Heimat treu geblieben. In der Musik ging es dann Richtung Madness oder gab es auch so norddeutsche Bands, die du irgendwie gut fandest oder deutsche
ja,
überhaupt?
Selig fand man dann gut so in den 90er Jahren. Ne? Aber ich bin dann ja relativ bald nach Köln gefahren und da war eine sehr reichhaltige Musikszene. Ja, so musikalisch bin ich jetzt nicht so nordverbunden, muss ich sagen.
Ja. Wie oft hast du Karneval gefeiert in deinem Leben?
10, 12 Mal bestimmt.
Ach echt? Ich dachte, man wäre ganz strammer Verweigerer, wenn man
überhaupt
so aus dem hohen Norden kommt.
Ich habe wahnsinnig neidisch auf die Kölner.
Okay.
Die haben alles, was wir nicht haben. Die nehmen sich 6 Tage lang frei, um sich zu besaufen und Musik zu hören.
Ja.
Also sie verkleiden sich. Also diese Art von Unernst finde ich fantastisch. Das hatten wir alles nicht gehabt. Und dann eben die Songs. Die sind ja, glaube ich, immer so irgendwelchen irischen Volksliedern nachempfunden, wo man so mit so einem Delay von 2 Millisekunden mitsingen kann. Und dann dieses Kölsch, was ja dann auch so ein bisschen verschwimmt, wo man auch so ein bisschen einstimmen kann. Kölner Kneipenkarneval, der hat mich immer fasziniert. Ich fühlte mich dann auch sofort so Kölsch. Hab dann festgestellt, dass das vielleicht langfristig keine gute Idee ist. Aber nein, ich liebe das, weil es so unernst ist.
Und Kölsch war auch dein Ding? Ich sag mal, aus deiner Gegend kommt
total
ein eher herberes Bier. Ne?
Na, das Kölsch fand ich immer gut, weil es in diesen kleinen Gläsern ist. Karneval wird ja meistens 0,4 oder 0,5 ausgeschenkt. Das wird dann schwierig. Aber ich weiß noch, mein erster Tag in Köln, da tranken wir in so einer kleinen Kneipe in Köln-Bickendorf diese kleinen Kölschgläser, so bis um 3:30. Und dann sagte der Wirt, jetzt mache ich dicht und so. Und dann haben wir gesagt, können wir nicht noch ein Bier haben? Und er so, ja, ein kleines. Und dann kam er tatsächlich mit 0,1 Gläsern an.
Nein. Wir kommen mal kurz von Köln nach Hamburg. Es geht nämlich um die Lieblinge, unsere Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Kleine Brunnenstraße in Ottensen.
Welches ist dein Lieblingskino?
Zeise in Ottensen.
Welcher ist dein Lieblingspark?
Ich würde sagen Jenischpark.
Welcher ist dein Lieblingsaussichtspunkt?
Erster Stock überm Pudelclub, der Balkon.
Ja. Oberstübchen heißt das, ne?
Hieß es mal.
Heißt es nicht
Wenn,
mehr?
Barboncino 12, jetzt hat es einen neuen Namen. Das wollen wir mal googeln.
Welcher ist dein Lieblings-Hamburg-Film?
Yasemin von Hagbom.
Wäre das auch ein Film gewesen, den du gerne gemacht hättest? Oder gibt es da noch einen anderen Film, wo du gesagt hast, boah, mega Idee, tolle Dramatik und so weiter?
Ja, da gibt es ja ganz viele. Also, aber bei Hagboms Arbeit interessierte mich vor allen Dingen oder fasziniert mich bis heute, dass auch dieser Stadtteil Altona so genau abgebildet wurde. Also das war ja auch ein totaler Heimatfilm. Hm. Und natürlich Nordsee ist Mordsee ist auch ein Riesenfilm. Ich hatte das Glück, bei Eine Stadt sieht einen Film auf so einer Tour mit Haag zu sein, nochmal nach Wilhelmsburg zu gehen, an die alten Drehorte. Und ja, wenn es nochmal so etwas gäbe, so eine Jungs-Story, sowas, so einen Film hätte ich auch gerne mal gemacht. Aber überhaupt Haag Bohm kennengelernt zu haben und ja, da so einzutauchen, das ist wahnsinnig toll.
Du hast ja vorhin auch Selig angesprochen. Wie ist das denn, wenn man so vom Dorf, ich kenne das ja auch ein bisschen aus der niedersächsischen Provinz, ich habe mich ja von Süden genähert, dann auf einmal so seine Helden aus der Jugend trifft und kennenlernt und möglicherweise mit ihnen auch arbeitet. Also Jan Plewka arbeitet ja auch als Schauspieler, weiß nicht, hat es euch da mal irgendwo getroffen, der Sänger von Selig. Aber wie ist das dann, Haag Bohm, Jan Plewka, solche Leute auf einmal selbstverständlich um sich zu haben?
Ich empfinde das überhaupt nicht als selbstverständlich. Ich kenne ja wirklich eine Menge berühmter Leute durch meine Arbeit und dadurch, dass man ja immer noch mal einen Freund von einer Freundin von dem kennenlernt. Ehrlich gesagt, ich bin nach wie vor Fanboy, sowohl von Haag Bohm auch als von Jan Plewka, selbst wenn ich mit denen einen Videocall habe oder so. Ich finde das immer noch wahnsinnig aufregend, dass man mit solchen faszinierenden Menschen zusammen in einem Raum sein darf, sich unterhalten kann oder idealerweise auch noch arbeitet. Also ich bin da immer noch in einem Traum und kann es nicht fassen.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Gehen wir mal zurück in den Kreis Dithmarschen. Da bist du aufgewachsen. Was sind so deine Kindheitserinnerungen? Was hat dich geprägt? Und vor allen Dingen das Landleben hat man ja Land auf, Land ab immer eher so als langweilig irgendwie in Erinnerung. Aber die Leute, die dort aufgewachsen sind auf dem Land, haben eigentlich ganz viel Abenteuerlust. Wie ist es bei dir gewesen?
Ja, die Langeweile war, glaube ich, da entscheidend, was das Tolle daran war. Ich bin gebaut aus Langeweile. Und da hat mich vor allen Dingen das Dorf auch so ein bisschen vor den Hippies gerettet. Also ich bin aus Kiel mit 8 Jahren in so eine Aussteigerwohngemeinschaft nach Eckstedt gezogen. Das ist so 230 Einwohnerort in Dithmarschen hinterm Kanal. In ein altes, zugiges Bauernhaus mit mehr oder weniger verrückten, durchgeknallten Erwachsenen. Und musste da sozusagen Teil dieser Wohngemeinschaft sein. Und da galt immer das Recht, wer am besten diskutiert, gewinnt. Das war in der Regel nicht der 8-Jährige. Und da hat mich das Dorf, hat mich letztlich vor den Hippies gerettet. Also der Landgasthof, wo ich Freunde treffen konnte, wo alle irgendwie gleich waren. Fußball spielen, Spielplatz, Schützen, Vogelschießen. All das fand ich fantastisch als Kind und bin deswegen dem Dorf sehr verbunden, obwohl ich eigentlich aus einer mittelgroßen Stadt Kiel stamme und die meiste Zeit meines Lebens auch in Städten verbracht habe.
Unglaublich viele Gäste hier in diesem Podcast, Musikerinnen und auch Schauspieler kommen aus Ostwestfalen. Irgendwie scheint hier so eine kleine Enklave zu sein. Ist jetzt auch nicht wie Las Vegas. Macht Langeweile kreativ?
Ich glaube definitiv, dass Langeweile kreativ macht. Also du musst es dann halt selber erfinden. Du musst ja, kannst nicht rausgehen und sagen, jetzt gucke ich mir das Konzert an. Jeder Konzertbesuch ist ja ein riesiger Aufriss. Aber das fängt natürlich schon an mit Spielzeug, mit der Art und Weise, wie man sich verabreden muss, wenn da eben nichts ist. Also insofern ist Dithmarschen so eine Steigerung von Ostwestfalen.
Jetzt sprechen zwei alte Männer über den Medienkonsum von damals. Damals gab es einen Fernseher, das war der Mittelpunkt der Familie und der Vater oder die Mutter hat bestimmt, was geguckt wurde. Wann gab es denn bei euch den zweiten Fernseher im Jugendzimmer?
Naja, also erstmal in der Aussteigerwohngemeinschaft war ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher und ich war auch damals schon sehr medienaddicted. Da hatte ich aber nur die Möglichkeit, einmal die Woche was zu gucken. Dann hatte ich gedacht, das ist sehr, sehr klug, wenn ich sage, ich möchte aber zumindest einmal am Tag Tagesschau gucken. Das wurde mir dann auch erlaubt, aber nur mit dem Rücken zum Fernseher. Das heißt, ich konnte sozusagen nur Tagesschau hören, damit mein Medienkonsum nicht ausuferte.
Ah, okay. Ach, da hat man doch ja davon gesprochen, dass man eckige Augen bekommt,
ja,
wenn man zu viel Fernsehen guckt.
Ja, das war eine pädagogische Maßnahme.
Glaube ich, auch so eine Lebenslüge, der wir alle so aus der Boomer-Generation unterlegen sind.
Also ich glaube, Stichwort Medienkonsum, ich wäre der Erste, der alle möglichen Spiele auf dem Handy spielen würde. Ich wäre der Erste, der extrem gut in PlayStation-Spielen gewesen wäre. Das Fortnite, ich hätte das alles gespielt. Dafür habe ich jetzt zum Glück keine Zeit mehr. Aber ich hatte damals einen Fernseher, ich hatte einen Videorekorder, so einen Toploader. Ich hatte auch das erste Videospiel, weißt du, dieses Tennis, wo mit so zwei...
Ja, mit den beiden.
Das habe ich gespielt. Das war meine Welt. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Medien konsumiert, aber eben die, die es damals halt gab.
Wann bist du das erste Mal mit Arbeit in Berührung gekommen? Das hat ja auch immer so auf dem Land was damit zu tun, dass man vielleicht auf dem Bauernhof mithilft bei der Ernte oder wie auch immer.
Ja, Kohlschneiden war das. Kohlschneiden in Dithmarschen. Da gab relativ vernünftig Geld. Mhm. Und da dachte ich, dann will ich da auch mal mitarbeiten. Und dann habe ich aber nach 1,5 Tagen festgestellt, dass körperliche Arbeit nichts für mich ist. Und habe dann sofort wieder, das war mein einziger 1,5 Tage in meinem Leben, wo ich tatsächlich körperlich gearbeitet habe. Danach habe ich dann angefangen, Nachhilfe zu geben für Gleichaltrige, obwohl ich sehr schlecht war in der Schule.
Ich habe die Vorstellung, dass man beim Film ja auch wahnsinnig viel wartet. Selbst als Regisseur, der die Geschwindigkeit vorgibt und den Ton angibt, muss man warten, dass die Beleuchtung aufgebaut wird, die Szene eingerichtet wird. Hat dich diese Gelassenheit auch zu dem gemacht, dass du quasi auch ein guter Regisseur geworden bist? Einfach, dass du einfach warten kannst?
Erwarten. Wir sagen ja 20 Jahre beim Film, 19 Jahre gewartet. Das ist leider tatsächlich so. Deswegen macht das auch so einen Spaß, bei dieser Improvisationsarbeit schneller zu sein. Aber in einem klassischen Film, da wartet man und wartet man. Und da ist eigentlich mein Trick, dass ich mich mit Sachen ablenke und dann da bin, wenn es drauf ankommt. Also, dass ich nicht hinterher hetze und sage, habt ihr die Lampe schon aufgebaut? Wo ist das? Ich mache da total zu, bin in meiner eigenen Welt, lese Zeitung auf dem Handy oder höre Musik und warte, bis mein Assistentin oder Assistent sagt, jetzt bist du wieder dran. Also man muss da sehr mit seiner Energie haushalten.
Dein Kurzfilm Krugsterben behandelt das Verschwinden von Landgasthöfen in Schleswig-Holstein. Welche Rolle haben diese Orte der Begegnung in deinem Leben gespielt? Du hast ja gerade deinen Gasthof angesprochen. War das so dieses Überhaus in deiner Jugend sozusagen?
Ja, also total. Aber auch später, als wir dann in Meldorf gewohnt haben, das sind so 8000 Einwohner. Wir hatten, als wir Mitte der 80er Jahre dort lebten, hatten wir an einem 7000 Einwohnerort 22 Gaststätten. Und wir fanden das auch toll. Es gab dann sozusagen so eine alternative Gaststätte, die hieß natürlich Holzwurm, wie sowas halt heißt. Das war natürlich unser Zentrum, aber wir sind auch in die Dönz und nach Alt-Meldorf gegangen oder sind eben auch ins Sportheim. Also wir fanden das immer toll, woanders, in einer anderen Art von Kneipe zu sein, weil wir da auch immer wieder andere Menschen, andere Soziokulturen kennengelernt haben. Also deswegen spielt da der Landgasthof für mich so eine große Rolle, weil das für mich immer so der Melting Pot unserer Zeit zumindest war, und ich vermisse das sehr, dass es sowas eigentlich nicht mehr so häufig gibt, wo ja man einfach beim Bier trinken Leute trifft, die man normalerweise nicht treffen würde.
Wie ist dir das erste Mal Hamburg entgegengekommen? Also das war ja in immer noch großer Entfernung damals für Fahrradfahrer oder zu Fußgeher. Wie hast du das erlebt das erste Mal? Gab es da so einen Familienausflug hin? Oder?
Nee, es gab eine Zugreise. Damals war die Zugfahrt von Meldorf nach Hamburg, dauerte mit dem D-Zug 1 Stunde und 10 Minuten. Also fast eine Dreiviertelstunde schneller als heute. Und dann ist man in Altona angekommen und dann sind wir da halt rumgelaufen und zu McDonald's gegangen oder zu WOM und haben dort nach Platten geguckt.
World of Music.
Das war, ansonsten, wenn wir mit Auto gefahren sind, fanden wir das eigentlich immer ein bisschen zu spooky und haben meistens am Schlump das Auto abgestellt und sind dann mit der Bahn weitergefahren, weil wir uns nicht zugetraut haben, in der großen Stadt Auto zu fahren. Also eher tatsächlich ein bisschen, ja, Respekt, ich würde nicht sagen Angst, aber wir sind dann eher nach Kiel gefahren, weil wir dachten, das reicht erstmal an urbaner Erfahrung, glaube ich.
Und wann ist da so ein regelmäßiger Punkt entstanden in Hamburg?
Eigentlich erst, als wir zurückgezogen sind aus Köln. Also ich bin dann von Meldorf nach Kiel, also da dann 4 Semester studiert. Und dann habe ich festgestellt, in Kiel wird das nichts mit einer großen Medienkarriere. Dann bin ich für 7 Jahre nach Köln gegangen und Köln war da sehr offen und willkommen heißend zu mir. Und als dann unser erster Sohn im Anmarsch war, hatte ich Angst davor, dass er irgendwann zu mir sagt, fahr dir erstmal 5 Mark für mich. Das wollte ich nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass er einen ähnlichen Zungenschlag bekommt wie ich und konnte dann meine Frau überreden, nach Hamburg zu ziehen.
Und warum war es Hamburg und nicht Dithmarschen?
Als Filmemacher ist es indiskutabel gewesen, damals auf dem Land zu leben. Also
weil dir der Austausch gefehlt hätte? Weil ich sag mal, zum Drehen
fährt man ja sowieso überall einerseits hin, ne? Der Austausch, aber eben auch das Drehen selber findet ja meistens in Metropolen statt, weil dort die Menschen leben, die Filmschaffende sind. Und deswegen hatte ich keine Lust, eine Familie zu haben und permanent unterwegs zu sein. Ich war viel unterwegs, aber ich habe auch sehr bewusst Projekte angenommen, die eben hier verankert waren. Und das hätte man natürlich von Meldorf aus nicht machen können. Da hätte ich permanent pendeln müssen.
Und das war dann gleich Altona, wo du ja heute noch lebst? Oder hast du
das mal woanders? Das war erst in Städten, weil meine Frau da an der Waldorfschule gearbeitet hat. Und die ersten Jahre in Hamburg waren direkt am Jenischpark, viel spazieren gehen, die Elbe, Classic Style. Das war ganz, ganz toll. Aber als dann die Kinder groß wurden, in die Schule sollten, hatten wir Angst, dass sie nur mit den Leuten mit gestärktem Hemd kriegen, da rumlaufen und wollten eigentlich dann wieder in etwas, was uns, sagen wir mal, persönlich ein bisschen näher ist, ein etwas bunteres, heterogenes Viertel.
Wie hast du denn Hamburg damals erlebt? Also Nienstedten ist ja ein ziemlicher Klischeeort, wo Leute mit gestärkten Polohemdkragen rumlaufen und die Goldknöpfe wahrscheinlich auch noch nicht ganz aus dem
Kleiderschrank. Ja, mein Freund Benjamin Schubert, der dort aufgewachsen ist, der wird mich gleich ohrfeigen, weil der wird sagen, das stimmt alles gar nicht, sind alles dumme Klischees. Aber ja. Klischees entstehen ja nicht im luftleeren Raum.
Ja.
Ja, Hamburg habe ich als sehr zurückhaltend empfunden. Köln ist ja eine sehr aufdringliche Stadt. Du musst dich da permanent bekennen, welchen Fußballverein, welche Kölschsorte. Aber du, ist ein bisschen ähnlich wie wenn man in England in den Pub geht, wirst du da sofort angesprochen. Und Hamburg ist ja ein bisschen das Gegenteil. Hamburg lässt sich total in Ruhe, finde ich. Und das habe ich als angenehm empfunden. Auf der einen Seite, weil mir dieses Kölsche dann irgendwann doch zu aufdringlich wurde. Andererseits war Köln für den Berufseinstieg 10-mal besser als Hamburg. Also das, was ich an Kontakten in Köln in 3 Monaten aufgebaut habe, habe ich, glaube ich, in Hamburg 5 oder 6 Jahre für gebraucht. Also es waren schon harte Jahre, muss ich sagen. Am Anfang zu dieser Filmnomenklatura nicht dazu zu gehören, sondern immer am Rand zu stehen. Ich werde immer nie vergessen, wie ich immer an der Filmförderung in der Friedensallee vorbeigegangen bin und dachte, ach, wenn ich da einmal rein könnte, wenn die mich einmal zu ihrer Party einladen würden, das wäre schon schön. Am Ende habe ich festgestellt, die hatten meine falsche Adresse. Also ich habe dann auch viel in dieses distanzierte Hamburg-Ding reinprojiziert.
Und fühlst du diesen Demut heute noch, wenn du, ich meine, jetzt wirst du zu jeder Party der Stadt eingeladen, mutmaßlich. Ist das noch so, dass du dich an diese alte Zeit erinnerst, wenn mal wieder eine Einladung in deinem E-Mail-Fach drin ist und du sagst, boah, geil, oder ist das normal geworden?
Ich finde es überhaupt nicht normal. Also ich habe dieses Gefühl, bei Mutter Beimer auf dem Sofa 1993 in Köln, dachte ich, okay, das war's. Besser kann es nicht werden. Und ich habe das große Glück, dass mir dieses Gefühl erhalten geblieben ist, das immer wieder absurd zu sein, dass man irgendwie dazugehört zu etwas, von dem man gar nicht wusste, dass es existiert.
Ja. Wie hast du denn Hamburg damals so gesellschaftlich erlebt oder politisch? Also
ja, das war ja so diese Zeit mit Schill. Ja, das war die Junkies wurden vom Hauptbahnhof vertrieben. Das war sehr harte, taffe Zeit so. Und dann ist es, finde ich, irgendwie ein bisschen ruhiger geworden. Dann kam G20, war Hamburg wieder so polarisiert, wie ich das jetzt auch wahrnehme. Also das ist seitdem, glaube ich, schlimmer geworden. Aber da sind wir sozusagen ja im Grunde noch ein bisschen auf so einer Insel der Glückseligen hier. Hamburg ist ja, wie wir wissen, sehr wohlhabend. Und trotzdem driftet es halt weiter auseinander, weil arm reichen natürlich durch die Art und Weise, wie unser Wirtschaftssystem gebaut ist, automatisch weiter auseinanderdriften.
Du hast ja gesagt, die ersten Jahre waren hart, so zu kämpfen. Wann fühltest du dich denn angekommen? Hat das was mit einem Filmerfolg zu tun? Oder wo dachtest du so, yes, jetzt gehöre ich dazu? Oder lag es nur an der falschen Adresse der Filmförderung?
Ehrlich gesagt, als ich Rocco Schamoni kennengelernt habe und als wir das erste Mal Bier trinken waren, das war sozusagen, das habe ich das Gefühl gehabt, ach guck mal, das sind richtige Hamburger, die hier wohnen, die sozusagen das kulturelle Leben der Stadt beeinflussen, Teil davon sind. bis ich dann eben festgestellt habe, der kommt ja auch vom Land, der kommt aus Lütjenburg und ist letztlich genauso Gast und neu hier wie ich selber auch. Und ja, über Rocco bin ich in den Teil der Subkultur oder in die Kultur Hamburgs reingelassen worden. Das war sehr aufregend. Ein bisschen late to the party, ne? Also das war so Ende der 90er, wo die große Hamburger Schulezeit schon vorbei war. Mhm. Aber deswegen war es vielleicht auch ein bisschen entspannter.
Fährst du manchmal durch Hamburg und denkst so, boah, in diesem Stadtteil, da müsste man noch mal einen Film drehen. Also ich sag mal, St. Pauli, Altona, wo du lebst, ist schon ziemlich abgefilmt worden. Aber gibt's so Stadtteile, wo du sagst, warum hat hier noch keiner gedreht? Oder siehst du Potenzial, was andere nicht sehen? Oder?
Ich sehe sehr großes Potenzial in Barmbek.
Ja.
Also dein nächster Film wird ein klassischer Barmbek-Hommage werden.
Ja.
Architektonisch ist es ja wahnsinnig spannend dort und sehr viel in Bewegung. Das ist tatsächlich immer so ein Blick, wo waren wir noch nie, ne? Also dadurch, ich habe 35 Folgen Großstadtrevier gedreht. Mit Jan Fedder kommst du überall rein. Also wir waren in Blankenese, wir waren genauso im Osthofer Born in der Zwei-Zimmer-Wohnung und wir waren in der Umkleidekabine vom Safari und gleichzeitig in der Sternwarte zwei Tage später. Wir waren mit den Barkassen unterwegs und haben im Volksparkstadion gedreht. Also ich habe durch Großstadtrevier habe ich Hamburg kennengelernt. Und deswegen habe ich mir immer wieder diesen Blick sozusagen erhalten, okay, guck mal, da waren wir ja noch nicht. Und deswegen ist jetzt Barmbek dran.
Ist Hamburg eine Filmstadt?
Hamburg ist eine Filmstadt von den Motiven her. Wir haben ein sehr schönes Verhältnis von sehr, sehr viel unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man Stadt erzählen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch Städte in Deutschland, die, den Film mit etwas offeneren Armen sozusagen entgegenlaufen.
Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute und horchen mal rein.
Hallo, hier ist Andras Siebold. Ich bin künstlerischer Leiter des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel und ich hätte gerne von Ihnen gewusst, welcher Song oder welches Musikstück begleitet Sie durch den Sommer 2024?
Hast du schon so einen Sommerhit?
Ich habe einen Song, der heißt Beluga von einer Band, die heißt Nicht Seattle.
Aha.
Die war mit Tokotronic auf Tour, ist glaube ich 83, 84 in Berlin geboren und hat so einen, finde ich, so einen etwas moderneren, neuen Hamburger Schule-Style drauf und geht so ein bisschen ähnlich textlich mit lyrisch und gleichzeitig aber ernst gemeint um mit Gegenwart. Und das ist momentan mein Sommerhit.
Hören wir später sicherlich bei Ahoi Radio. Wir hören jetzt hier mal in die nächste Frage rein.
Moin Lars Jessen, hier spricht Mats Regenbogen. Ich bin der Vorstand der Hamburger Tafel und würde gern von Ihnen wissen, wann Sie sich das zum ersten Mal ehrenamtlich engagiert haben.
So, das will ich auch wissen.
Mein erstes ehrenamtliches Engagement, glaube ich, war in der Amnesty-Gruppe in Meldorf in 1987.
Warum gab es in Meldorf eine Amnesty International-Gruppe?
Ich glaube, weil wir gute Lehrer hatten, die uns auf den Weg gebracht haben, ja. Also in den 80er Jahren haben wir in Erdkunde noch Deutschland in den Grenzen von 1937 gelernt. Aber wir hatten so ein paar strafversetzte Leute aus Süddeutschland, die sozusagen die alten Nazis bei uns rausgeschmissen haben und mit einem tollen Unterricht aus uns politisch selbstständige Menschen gemacht haben. Aber mein ehrenamtliches Engagement ist dann sozusagen erst richtig gewachsen, so vor 6, 7 Jahren, als unsere Kinder dann alt genug waren. Dann bin ich Teil einer Stiftung, die heißt Was tun Stiftung, wo wir ehrenamtlich versuchen, zivilgesellschaftliches Engagement in der Stadt zu stärken. Wir haben zwei Projekte, einmal Stadtgemüse, da gärtnern Menschen mit Geflüchteten. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man selber sozusagen aus der Hängematte rauskommt. Und daraus ist bei mir eine Kaskade von ehrenamtlichen Jobs hervorgegangen.
Siehst du dich auch aufgrund deiner Prominenz und der vielen Kontakte, die du hast, da eher als Möglichmacher? Oder sehe ich dich manchmal mit dreckigen Fingernägeln da im Garten sitzen und Möhrchen rupfen?
Ja, am Anfang habe ich damit die Möhrchen gerupft. Ich stelle aber fest, wir müssen einfach das tun, was wir gut kennen, was wir gut können. Prominenz finde ich da ein bisschen ein schwieriges Wort. Ich kenne halt viele Leute. Also, und ich versuche vor allen Dingen die GeschichtenerzählerInnen unserer Zeit zu motivieren, teilzunehmen an einer Debatte in unserer Gesellschaft, um mehr darüber ins Handeln und Denken zu kommen, wo wir eigentlich gemeinsam hinwollen. Also wenn wir sagen, Geschichten verändern die Welt, dann ist letztlich auch die Geschichte von Wirtschaftswachstum bringt Arbeitsplätze auch nur eine Geschichte. Und ich glaube fest daran, dass wir uns andere Geschichten von uns selbst erzählen müssen, um auch unser eigenes Weltbild und unser Menschenbild, sagen wir mal, der Realität anzupassen. Weil viele Menschen sagen individuell, mir geht's ganz gut, aber gesellschaftlich ist ja ganz schlimm. Und eine Erzählung zu finden darüber, was alles geht in der Zukunft, wie wir auch die unfassbar vielen Krisen, in denen wir drin leben, auch behandeln und sie entgegenstellen können und lösen können, darüber zu sprechen, das empfinde ich als große Aufgabe. Und da, das mache ich gerne.
Der Deutsche und vor allen Dingen auch der Norddeutsche wirke immer tendenziell eher pessimistisch. Was macht dich denn optimistisch, dass die Welt noch zu retten ist und auch die Gesellschaft hier in Deutschland?
Ich würde genauso, wie man sagt, man guckt bei der Klimakrise auf die Fakten oder mal bei den ganzen vielen anderen Krisen eben auch auf Fakten gucken. Wir sehen eben ganz, ganz viele positive Beispiele. Der Preis für Batterien ist um 98% gesunken in den letzten 10 Jahren. Die Preise für Photovoltaik sind noch viel krasser gesunken. Das ist mit Abstand die billigste Art, Energie zu erzeugen. Die erneuerbaren Energien sind so billig geworden, dass sie gerade Kohle, Gas und Öl aus dem Markt drängen. Nicht, weil wir bessere Menschen sind oder weil wir glauben, dass das total cool ist, sondern weil es billiger ist. Und wir sehen gerade in dem Bereich eine wahnsinnige exponentielle Beschleunigung in Richtung Dekarbonisierung des gesamten Strommarkts. Also wenn man da mal hinguckt, was alles passiert, was in Sachen von Elektromobilität passiert. Wir werden eben unsere gesamte die Erfindungen sind alle schon da und sie eskalieren im positiven Sinne. Und davon könnte ich jetzt 20 Geschichten erzählen. Und sehr mehr darauf hinzugucken, auf die Lösung. Wenn man nach Problemen sucht, findet man Probleme. Wenn man nach Lösungen sucht, findet man auch Lösungen.
Hat deine Politisierung eigentlich eher was mit dem Elternhaus zu tun oder eher mit der Geografie deines Elternhauses in der Nähe von Brockdorf, dem damals geplanten Atommüllendlager?
Also ich glaube, ich war immer schon durch diese Zeit in dieser Wohngemeinschaft politisiert, weil wir über die Themen damals schon gesprochen haben. Komischerweise ist das aber geblieben. Also die haben alle gekifft, geraucht. Ich habe noch nie gekifft oder geraucht, weil das war ein Erwachsenen-Ding. Aber dieses politische Ding...
Fühlst du dich noch nicht erwachsen genug, um zu rauchen?
Ich habe wahrscheinlich diese Phase einfach übersprungen.
Ja. Ist ja auch manchmal ganz gut. Demnächst dann Pfeife.
Ja. Ja, also dieses politisch sein ist bei mir sehr individuell, weil wir haben da halt gelebt damals. Bei uns waren eben die ganzen Aussteiger, die ganze Auseinandersetzung von dieser Wohngemeinschaft mit den Dorfbewohnern. Da war ich quasi wie so ein Dolmetscher als Kind zwischen den Fronten und habe sozusagen gegenseitig versucht, die andere Seite mal zu erklären. Also ich war damals schon in so einer Art Mittlerfunktion. Aber natürlich, die Schulzeit hat mich wahnsinnig geprägt. Mein Geschichts- und Deutschlehrer, der auch damals unsere Film-AG geleitet hat, der hat mich sehr geprägt durch Literatur, die wir damals schon gelesen haben. Also es war eine sehr politische Schule einfach.
Damals hat wahrscheinlich sehr viel der politischen Bildung ja in Wirtshäusern stattgefunden. Also diese Stammtischgespräche, ne? Wenn da hat dann ja nicht einer 5 Tageszeitungen gelesen, sondern möglicherweise jeder irgendwie eine andere und dann wurde das Wissen zusammengetragen. Hat das bei dir auch dazu beigetragen, dass du so eine Diskussions- und Debattenlust immer noch hast?
Das war auch ein Vorteil an dem Land aufwachsen. Also in unserem kleinen Ort waren wir nicht genug, um Klicken auszubilden. Also war in unserer Clique, wenn man so will, ein Punk, ein neoliberaler Typ, der gerne sich zum Ziel gesetzt hatte, mit 30 einen Porsche zu haben. Jemand aus der SDAJ, so ein Linker. Gleichzeitig waren dann eben auch Leute da, die bei der Bank gearbeitet haben oder die sowas angestrebt haben. Und deswegen haben wir in unserem engsten Freundeskreis, der auch bis heute noch sehr geschlossen zusammen ist, extrem viele Positionen gehabt und teilweise auch sich diametral ausschließende Positionen, aber haben es bis heute geschafft, miteinander darüber im Gespräch zu sein. Aber eher aus so einem freundschaftlichen Ding heraus und der Zugewandtheit einander gegenüber. Und ich glaube, das wäre in einer Stadt gar nicht so, weil man dann selbst gesagt hat, dort gehen, dann treffe ich mich lieber mit den Leuten, die eh meiner Meinung sind.
Wie gesagt, früher hat Debattenkultur in Wirtshäusern stattgefunden, heute im Internet bei Social Media. Wie bist du denn da unterwegs oder entziehst du dich dem, weil du lieber echte Diskussionen führen möchtest und dich nicht beschimpfen lassen möchtest die ganze Zeit?
Also ich nehme jetzt nicht so aktiv teil an dem Diskurs, den es ja auch insofern gar nicht gibt. Das ist ja vielleicht auf LinkedIn noch halbwegs faktenorientiert, aber Twitter ist ja eigentlich schon tot. Wir sehen, dass TikTok halt massiv vor allen Dingen unsere jungen Menschen desinformiert. Das funktioniert ja quasi wie eine Suchmaschine mittlerweile und wird von, ja, hört sich jetzt mal gleich so verschwörungstheoretisch an, aber natürlich gibt es da Interessen, die hinter solchen Konzernen stehen, zumindest die Interessen, damit sehr viel Geld zu verdienen, sagen wir es mal so. Aber das auszublenden ist natürlich auch Quatsch. Wir müssen uns damit beschäftigen, weil Social Media letztlich auch unser analoges Leben massiv beeinflusst. Weil wenn wir sehen, welche klassischen Medien letztlich auch auf Clickbait reagieren oder reagieren müssen, folgen die natürlich denselben Empörungswellen, die eben auf Social Media ganz oft aus politischen, gesellschaftlichen Interessen künstlich generiert werden. Also dieses Befassen mit der Gegenwart gehört eben dazu. Man kann dem nicht ausweichen.
Aber du beschäftigst dich auch gerne mit deiner Vergangenheit, also nicht nur mit der Herkunft, sondern mit deinem jugendlichen Leben. Am Tag, als Bobby Ewing starb, einer meiner Lieblingsfilme, habe ich vorhin schon gesagt. Was hat dich dazu gebracht, genau das so als den ersten großen Film zu wählen? Ich meine, das weiß man vorher nicht, dass es der große Film wird, aber was hat dich da hingetrieben?
Ich wollte auf jeden Fall mal einen Film machen, der länger ist als 45 Minuten. Ja. Weiß nicht, was sonst gewesen wäre. Wäre ich wahrscheinlich im Krimi-Vorabendgeschäft hängen geblieben. Wäre auch nicht so schlimm gewesen. Aber natürlich am Anfang erzählt man erstmal die Geschichten, die einen unmittelbar betreffen. Die Jugend war damals noch nicht so lange her. Und das war sozusagen der Zeitraum im Leben, wo am meisten sich verändert. Und als ich dann festgestellt habe, dass ich meine Kindheit in so einem sehr besonderen Ort verbracht habe, haben wir es dann übereinander geschoben. Da haben wir festgestellt, Tschernobyl war eigentlich ja letztlich für viele unserer Generation ein Wendepunkt, auch ein finaler Politisierungsmoment. Und da haben wir das übereinander gelegt, haben die Protagonisten ein bisschen älter gemacht, als wir damals waren, und uns kurz ans Ende der Schulzeit gepackt. Und dann war das eben so eine Romy und Julia Geschichte in Brockdorf, haben wir es eigentlich genannt. Und am Ende von einem 6-jährigen Drehbuchprozess war das dann eben eine sehr, sehr persönliche Mutter-Sohn-Geschichte, die daraus geworden ist. Und das war letztlich für mich auch der Weg dahin von eher sowas Genreartigem, wir machen mal so einen Haut-drauf-Film, zu einer sehr persönlichen Erzählung. Das war für mich als Künstler, wenn ich das so formulieren kann, war das für mich eigentlich dann der innere Durchbruch, dass ich gesagt habe, ich kann auch etwas erzählen aus meinem Inneren.
Dieser Film hat ja noch einen ganz anderen Lebenslauf gehabt als heutzutage die Filme. Also ein Kinofilm kam in die Kinos, dann kam er irgendwann ein halbes Jahr später in die Videotheken, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und dann wurde er irgendwann, wenn man Glück hatte, im Hauptabendprogramm, in den meisten Fällen Arthouse-Filme, aber irgendwann nach 0 Uhr gezeigt auf ARD oder ZDF. Mittlerweile gibt es, keine Ahnung, gefühlt 3000 Streaming-Plattformen, YouTube, wo man sich Sachen auch gratis angucken kann und so weiter. Wie hat das deine Arbeit beeinflusst? Gehst du heute anders an Filme ran als damals auch, weil das Angebot ein anderes ist?
Bei den Kinofilmen glaube ich nicht. Also ich glaube, die haben nochmal eine andere Rezeptionsmöglichkeit. Also wenn du dir für 9 € ein Ticket gekauft hast, eine Packung Popcorn und so, das ist natürlich ein anderer Move, eigentlich im Kino zu sitzen, bis du dann da bist. Also dann kannst du dich einlassen, es wird dunkel, es gibt ein bisschen Werbung vor und dann fängt der Film an. Das ist halt einfach, du kannst da nicht abhauen. Und beim Fernsehen sind wir natürlich schon, schauen wir immer früher, also bei den Krimis, die Leiche muss immer früher kommen, schauen wir natürlich immer genau hin, wann ist eigentlich der Punkt, wo die Handlung einkickt. Da achten wir darauf, dass möglichst wenig stumme Momente gerade am Anfang da sind, da mit Leute dann sozusagen auch mal vom Handy aufgucken und sozusagen ihren zweiten Bildschirm erstmal ein paar Minuten lang zur Seite legen.
Mit Aufkommen von Amazon und Netflix und Co. haben viele Kinobetreiber Sorge gehabt, berechtigterweise, dass es mit dem Kino irgendwann zu Ende geht. Ganz so schnell ist es jetzt nicht gegangen, aber es geht allen Kinos immer schlechter. Es hat manchmal auch mit dem Angebot zu tun, was aus Amerika kommt. Letztes Jahr gab es einen langen Streik der Autorinnen und Autoren. Was hat Kino für eine Chance und was muss ein Kinofilm haben, damit Leute wirklich sagen, alles klar, 30 Grad draußen, ich gehe jetzt ins Kino?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ein Film haben muss. Was ich versuche bei den Kinofilmen, die wir gemacht haben und in Zukunft machen, dass es einen irgendwo im tiefen Inneren berührt. Das kann auch durch Humor sein, aber dieses ist das, was wir versuchen anzustreben. Wo tritt man wirklich mit einem Film in Resonanz? Bei Mittagsstunde ist das, glaube ich, ganz schön gelungen, weil die Leute, die den Film gesehen haben, an einem Punkt sich wiedergefunden haben, der mit ihrem eigenen Leben zu tun hat und sich da gesehen gefühlt haben und angetippt gefühlt haben. Das versuchen wir, aber es kann natürlich genauso gut auch was anderes sein. Aber das ist meine persönliche Ableitung. Aber am Ende geht es bei dem Kinobesuch ja um Gemeinschaftserlebnis. Und das ist der Unterschied, wenn ich zu Hause sitze oder auf dem Handy das gucke. Und dieses Angebot zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis, das ist es, glaube ich, das, was Kino am meisten ausmacht und unterscheidet von allen anderen Formen von medialem Konsum.
Ich habe den Eindruck, dass durch vor allen Dingen auch durch Netflix viele Grenzen einfach verschwommen sind. Also wir gucken mit einer anderen Selbstverständlichkeit jetzt spanische oder argentinische Filme. Machst du deutsche Filme, weil du ja sehr viel quasi auch immer wieder auf dem Dorf drehst? Oder hast du immer schon auch mindestens eine europäische Idee im Kopf?
Meine großen Vorbilder kommen da eher aus dem britischen Kino, Ken Loach, Mike Leigh, die ja letztlich immer Heimatfilme gedreht haben. Und die sind dann in der Miniatur, in der Genauigkeit der regionalen Abbildung universell. Das heißt, die Vorstellung, man könnte irgendeinen universellen Film machen, der auf der ganzen Welt verstanden wird, wie so eine Art Esperanto-Filmsprache oder so, daran glaube ich nicht, sondern ich glaube eher daran, dass in der regionalen Eigenheit und der Spezifik Leute sich wieder ihre Situation wiederfinden können und sagen, das ist jetzt hier bei mir genauso wie in Argentinien, genauso wie bei dir da in deinem Film auf dem Land von Schleswig-Holstein. Das ist meine These. Manchmal bin ich da auch schon widerlegt worden.
Wir kommen nun zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Ich lese ein paar Hamburg-Fakten vor und da schließe ich eine Frage an. Der Garten auf dem grünen Bunker auf St. Pauli ist 1400 Quadratmeter groß. Wie ist dein Verhältnis zum Gärtnern? Du hast es ja schon angedeutet.
Ich bin Hobbygärtner. Ich bin großer Schneckenfeind. Also das große Thema dieses Sommers ist Schnecken. Die spanische Wegschnecke ist sozusagen der Endgegner. Ich weiß nicht, ob die da hochkommen auf den Bunker. Das fände ich ganz interessant. Aber ich finde diesen Bunker als Symbol für eine neue Zeit hervorragend. Ich glaube, das ist, sieht man ja sonst nur so auf so gebauten Bildern. Und wir haben jetzt in Hamburg sozusagen ein echtes Stück Zukunft, wo Bäume auf Beton wachsen. Was Schöneres gibt's ja gar nicht.
Was ist es denn beim Gärtnern? Eher Hecke schneiden, Rasenmähen, dann auf so einem Aufsitzrasenmäher oder doch selber buddeln und Blumen einpflanzen oder Gemüse
also
ausgraben?
Also Mähen haben wir gelernt, ist scheiße. Ja. Also weil wir damit sozusagen Lebensräume von Insekten zerstören. Also wir sollten viel weniger mähen, gerade wenn wir eine Rasenfläche gar nicht benutzen zum Fußballspielen oder was auch immer. Dann sollten wir alle unsere Gärten verwildern lassen. Dann kann man sich auch so mal so eine App holen und feststellen, wie viele Vögel bei einem im Garten sind. Und dann kann man feststellen, dass je wilder ein Garten ist, desto mehr Lebewesen sind dort, desto mehr Vögel, desto mehr Insekten sind dort. Insofern nicht mähen, aber eben natürlich ein bisschen einsehen. Wie gesagt, das bringt sehr viel Spaß. Wir haben viele Hochbeete in der Stadt gebaut mit unserem Projekt Stadtgemüse. Wir haben zu Hause auf dem Balkon eine Tomate. Und mir gibt das extrem viel Ruhe, jeden Tag rauszugucken, sind die Tomaten rot, haben die Bohnen gekeimt. Das ist für mich fast wie so eine Art, ja, wie so eine Art Kontemplation, muss ich sagen. Also das Gärtnern bringt einen, glaube ich, an die Ursprünge des Lebens zurück. Und dieses Wunder, dass man ein Korn in die Erde tut und es kommt Sonne und Wasser und es kommt ein Trieb daraus und am Ende kann man davon was ernten und das essen. Dieses Wunder jedes Jahr wieder zu erleben, ist, finde ich, sehr, sehr berührend.
Wir kommen zum nächsten Hamburg-Fakt. Insgesamt gibt es in Hamburgs Kinos 17.982 Sitzplätze. Wo im Kino sitzt du am liebsten?
Wenn man sich den Kinosaal wie ein Salmi oder eine Raute vorstellt, sitze ich in der Regel genau in der Mitte von diesem Salmi, weil da ist die Akustik am besten.
Keine weiteren Fragen. Der nächste Fakt, 2,36 ist die Durchschnittsnote der Hamburger Abiturientin 2024. Welches Fach in der Schule fiel dir besonders schwer?
Alle naturwissenschaftlichen Fächer fielen mir sehr, sehr schwer.
Aber du interessierst dich so fürs Gärtnern, verrückt, oder? Ist das auch erst so ein spätes Coming-out gewesen dann?
Das Gärtnern ist ein spätes Coming-out, das will ich auch sagen. Aber naja, ich bin ja auch in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen und da war die Schule viel schwieriger als in Hamburg.
Natürlich, ja. Was fehlt denn dem deutschen Film? Also du hast ja jetzt alles in der Hand. Du bist in einer sehr erfolgreichen Film- und Fernsehproduktion, Florida TV mit Joko und Klaas quasi vereinigt. Ihr habt ja alle Möglichkeiten. Ihr habt letztes Jahr eine sagenumwobene Produktion gemacht mit Joko, mit der Umweltshow, so nenne ich das jetzt mal. Den Titel habe ich jetzt nicht mehr ganz genau.
The Most Dangerous.
So, the most show dangerous in the world. Show in the world. Was würdest du denn noch? Man kann ja gar nicht alles anpacken, aber wo würdest du sagen, okay, das könnte jetzt noch unsere Mission sein?
Also, die könnte nicht, sondern das ist unsere Mission, darüber zu reden, wo wir gesellschaftlich hinwollen. Natürlich geht's in allererster darum, dass man unterhaltsam ist und dass man nicht irgendwo eine These hinschreibt und sagt, das reicht mir jetzt, weil ich war ja sozusagen mit einer guten Intention unterwegs, mit meinem Film oder mit meiner Show. Wichtig ist, dass die Singer für sich heraus unterhaltsam sind, die Leute begeistern. Aber mein großer Take ist eben zu sagen, es reicht nicht einfach zu sagen, das ist ein guter Film, weil er lustig war. Oder eine gute Dokumentation, weil sie die Realität abgebildet hat. Ich finde, wir haben die Verantwortung, darüber zu reden, was eigentlich das Ziel ist und wo wir wieder mehr Gemeinschaft herstellen können, wo wir auch darüber reden, was ist eigentlich unser Common Sense in dieser Gesellschaft. Und Kompromiss ist immer langweilig, also müssen, finde ich, die Besten unserer Zunft damit in die Bütt und auch ausgetretene Wege verlassen. Wenn 20 Mal der Thriller oder der Krimi gut geklappt hat, dann sollte man was anderes machen.
Verzichtest du bewusst auf kommerziellen Erfolg? Auch selber auch auf Geld?
Nö, ich verzichte nicht auf kommerziellen Erfolg, sondern ich glaube, das ist ja die Bedingung dafür, dass man dann den nächsten Film machen kann. Also das ist, glaube ich, ein Missverständnis, wenn man glaubt, ich mache jetzt hier irgendwie besonders wichtige Arbeit und mir sind die Zuschauer egal, sondern das genau umgekehrt ist der Fall. Wir wollen ja Zuschauer erreichen und vor allen Dingen nicht immer dieselben Leute, die sozusagen eh schon unserer Meinung sind, sondern wir wollen ja über den Tellerrand gucken. Wir wollen interessant sein für Menschen, die vielleicht sozusagen normalerweise keinen deutschen Film angucken. Insofern ist der kommerzielle Erfolg einfach nur die Eintrittskarte für die nächste Runde. Insofern finde ich es snobistisch, wenn man sozusagen in so einem engen Gefängnis von ich mache nur Sachen für mich selber.
Viele werden ja durch Preise und Auszeichnungen dann immer relativ schnell ins Ausland getrieben. Hat es dich irgendwann mal gejuckt, beispielsweise nach England zu gehen, um da was zu drehen? Oder ich meine, bei Filmen ist man immer sehr schnell in Hollywood. Nur wenige sind nicht verprügelt wiedergekommen von vielen deutschen Regisseurinnen und Regisseuren, die gedacht haben, naja, kann ja gar nicht so schwer sein.
Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefragt worden wäre in einer anderen Zeit, die ja heute ein bisschen leichter ist durch die Streamingdienste, dadurch alles ein bisschen deutlich internationaler geworden ist. Aber wirklich interessiert hat es mich noch nie. Aber vor allen Dingen aus kulturellen Gründen, weil ich nie das Gefühl hatte, ich könnte jetzt sozusagen meine Geschichte auch in Chile erzählen, weil ich mich ja in Chile überhaupt nicht auskenne. Und insofern auch Sprache ist natürlich da wichtig. Ich würde mir niemals anmaßen, so weit fühlen, sprechen, denken zu können, wie aus einem anderen Kulturraum.
Über Nachhaltigkeit Filme zu machen und über die Probleme in der heutigen Zeit ist das eine. Wo du dich aber auch engagierst, ist halt, dass die Filmindustrie nachhaltiger wird. Wie weit ist denn da der Weg noch? Was ist der Stand der Dinge? Was habt ihr erreicht mit euren Initiativen?
Also ich finde, wir haben da ziemlich viel erreicht, also in einem sehr aufwendigen Prozess, finde ich auch, der idealerweise auch Beispiel sein könnte für andere Industrien, haben wir uns als FilmemacherInnen zusammengesetzt, auch in der Gruppe, die heißt Changemaker, da war ich so ein bisschen Teil davon, wie vier andere das sehr stark getrieben haben sich mit allen Stakeholdern aus der Filmindustrie zusammengesetzt, mit Sendern, mit Produzenten und haben in einem sehr langwierigen, aber zielorientierten Prozess Kriterien festgelegt, was es bedeutet, grün zu drehen. Ich bin nicht so ein Fan davon, immer grün zu sagen, weil das leitet dann auf eine Partei hin. Letztlich geht es ja darum, um Lebensgrundlagen und nicht auf die Weltanschauung oder so, sondern wenn man das mit einer Weltanschauung verwechselt, hat man schon ein Problem. Was wir geschafft haben, ist gemeinsam in einem Prozess das abzustimmen, zu definieren, wo wir hinwollen. Und das ist jetzt zu einem Gesetz geworden. Das heißt, wir waren Teil eines Gesetzgebungsprozesses, wenn man so will, der aber aus der Branche kam. Also es wurde proaktiv gemeinsam diskutiert, wie wollen wir es benennen? Was wollen wir gemeinsam hinkriegen? Und jetzt können wir es Stück für Stück besser machen. Und insofern war das ein konsensueller Prozess, der ein Anfang eines langen Weges ist, weil wir auch in der Filmindustrie natürlich abhängig sind von anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die können wir nicht selber definieren.
Dieses jahrelange Engagement von dem Schatten von Brockdorf bis heute, die Filme inhaltlich, aber auch das Engagement als Branchengröße, auch wenn du es nicht gerne hörst, kann doch eigentlich nur dahin führen, dich mal einer Partei anzuschließen, dich als Kandidat aufstellen zu lassen. Denn ich sag mal, du hast zumindest in Schleswig-Holstein ein bekanntes Beispiel mit Robert Habeck, der eigentlich auch nur Schriftsteller sein wollte, mutmaßlich, und heute Bundeswirtschaftsminister ist. Was hält dich davon ab?
Eine Kandidatur bedeutet ja auch, dass man, sagen wir mal, erstmal ein paar Schritte durchlaufen muss. Und das sozusagen jetzt von außen zu kommen, und vielen Dank, dass ihr euch jetzt hier 20 Jahre durch die Kommunalpolitik gekämpft habt, jetzt komme ich und kandidiere her. Also das finde ich nicht angemessen. Gleichwohl ich aber eben das auch und bei mir persönlich und bei vielen Kolleginnen und Kollegen von mir eben auch als Versäumnis empfinde, immer auf Politik zu schimpfen und sich dann letztlich nur seiner hedonistischen, künstlerischen Selbstverwirklichung zu kümmern. Da würde ich auch ganz viele Menschen aus der Wirtschaft mit einbeziehen. Das ist halt wahnsinnig öde und langwierig und undankbar, Politik zu machen, von der Kommunalpolitik letztlich bis zur Bundespolitik. Und da waren viele, viele von uns, wenn ich das sagen kann, irgendwie denkfaul, risikoscheu und haben letztlich immer nur von gesellschaftspolitischem Engagement gelabert, aber haben eigentlich nichts gemacht. Am Ende leben wir in einer parlamentarischen Demokratie. Politik wird über Parteien definiert und da haben wir uns viel zu lange rausgehalten.
Aber schreckt dich auch das Beispiel Robert Habeck ein bisschen ab, der persönliche Angriffe fast jede Woche erdulden muss, nicht nur bei Social Media, sondern von Landwirten fast körperlich angegangen wird?
Ja, das ist gefährlich, ne? Und das ist nicht nur bei Robert Habeck, sondern bei sehr, sehr vielen Spitzenpolitikern der Fall, dass die so viel opfern müssen dafür. Also ein Privatleben, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden, die Tage sind unmenschlich. Die haben meistens nicht viel mehr Freizeit als 4 Stunden am Tag. Aber das ist nicht nur in der Spitzenpolitik so, das ist ja auch auf kommunalpolitischer Ebene eben auch so. Deswegen glaube ich, dass wir das viel, viel mehr wertschätzen müssen, wenn Leute das machen. Und wenn sie sich so exponieren, wie Habeck eben das tut, macht er das ja nicht sozusagen aus einem hedonistischen Selbstverwirklichungstrieb, sondern weil er wirklich viele Dinge gesehen hat, wie sie besser gemacht werden können. Und da tritt man anderen Leuten auf die Füße, die sich das im Status quo bequem gemacht haben.
Die Fragen, die wir uns gerade gestellt haben, spielen ja alle eher auf Bundesebene. Also sowohl Robert Habeck als auch dein Engagement innerhalb des Films, innerhalb der Filmwirtschaft. Wie sehr interessiert dich denn alles, was um deinen eigenen Baum passiert hier in Hamburg? Also guckst du immer mal wieder auf die Hamburger Politik oder sagst du, nee, jetzt nicht auch noch hier im Privatleben sozusagen?
Ja, ich finde auch Hamburg ein bisschen eher ein Closed Shop, so ein bisschen wie damals, als ich aus Köln wieder zurückkam nach Hamburg. Ist es interessant, dass die Prozesse mir hier ein bisschen ferner liegen, obwohl ich hier wohne. Ich finde es aber teilweise auch ganz schön.
Schützt du dich vielleicht auch dadurch, dass du hier einfach so ein bisschen...
Ja, ich finde es jetzt auch mal so ein bisschen vermessen, dass man sich sozusagen überall einmischen könnte. Ich habe auch keine Ahnung. Ich gucke ja nur sozusagen auf die Welt mit meinem persönlichen Blick und will jetzt auch nicht so vermessen sein, dass ich zu etwas eine positive Meinung hätte. Ich versuche, das zu mir zu bilden, aber ich sehe an Hamburg auch viele Sachen sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also wenn du das vergleichst mit Leuten, die in Berlin wohnen, ich habe jetzt gerade meinen Reisepass verlängert, ich konnte mir den Termin online suchen, das hat 1/4 Stunde gedauert, das Foto haben wir digital gemacht, das ging direkt in den Computer rein, das war ein positives, nettes Gespräch mit der Beamtin, die da hinterm Tresen saß, und ich finde da, sag mal, es gibt Städte, in denen mehr zu tun ist als Hamburg.
Deine Firma Florida TV sitzt in Berlin. Was hast du denn für eine Beziehung zu Berlin? Mir geht's ja immer so, ich bin da gerne 2-3 Tage. Ja, ist auch ein bisschen wie so ein Abenteuerspielplatz früher. Und dann bin ich wahnsinnig froh, wenn ich wieder auf Gleis 7 oder 8 stehe.
Ja, ich sehe es genauso wie du, dass diesen ganzen Weg von der S-Bahn runter zum Gleis 7 oder 8, wo die Züge nach Hamburg abfahren, die könnte ich wahrscheinlich mittlerweile mit Augen zugehen. Aber ja, Berlin ist einfach anders. Chaotisch, erratischer, internationaler. Es ist teilweise eben auch einflößend, wie viel sich da permanent verändert. Insofern bin ich da dann auch eher ein konservativer Mensch. Ich freue mich dann, in eine Stadt zurückzukehren, wo sich nicht ganz so viel und ganz so schnell Sachen verändern.
Du wirkst ja wahnsinnig interessiert. Also eine große Bandbreite haben wir ja heute schon angesprochen. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch lernen? Also so einfache Dinge wie Klavierspielen oder
griechische Geschichte
nochmal lesen?
Ja. Oder? Also zeichnen lernen, das hätte mein Leben, wenn ich das könnte, sehr, also ich sozusagen viel effizienter mein Leben als Filmemacher.
Weil du Szenenbilder viel besser, klarer darstellen kannst.
Ja, genau. Storyboards zeichnen. Mhm. Also meine Handschrift und meine Schrift ist eine Katastrophe. Also wenn ich da nochmal die Ruhe hätte, zeichnen zu lernen, das wäre was.
Es gibt einige deutsche Regisseure, die zumindest die mir gerade einfallen, die aber alle schon verstorben sind, deswegen nennen wir sie nicht namentlich, die immer sehr impulsiv am Set waren, fast jähzornig, also immer irgendwas mit Schreien irgendwie zu tun hatten. Was bringt dich denn so richtig aus der Reserve?
Ein Satz, man weiß dann ja immer nicht, woran hakt's, ne? Also man sitzt schon 10 Minuten und wartet oder 15 und dann, wenn ich dann frage, woran liegt's denn? Und ich gesagt bekomme, dauert noch 2 Minuten. Das ist etwas, was mich auf die Palme bringt, weil ich will dann ja wirklich wissen, woran es hakt, nicht wie lange es dauert.
Ja.
Also das ist etwas, was mich aber sehr, sehr selten, glaube ich, auf die Palme bringt.
Was ist denn dein Mittel gegen schlechte Laune? Also wahrscheinlich sind ja so 30 Drehtage für einen Kinofilm jetzt nicht alle vergnügungssteuerpflichtig. Da geht ja vielleicht mal was daneben oder man grübelt nochmal, ob die Szene jetzt richtig eingestellt war, wie auch immer. Ist das dann eher so, dass du dann komplett was anderes machst? Weil ich sag mal, wir normalen Leute gucken zur Entspannung Fernsehen. Das geht dann ja wahrscheinlich nicht.
Ach, das ist ja so ein heterogenes Feld von so wahnsinnig tollen Menschen, die da in so einem Filmset arbeiten. Und ehrlich gesagt hat sich für mich diese Romantik ist immer noch voll da, wenn ich morgens komme und da steht jemand und macht Rühreier und dann ist da irgendein, die Schauspieler sind schon in der Maske. Also ich finde in unserem Beruf, zumindest in meinem Beruf, der da auch noch die künstlerischen Entscheidungen treffen darf mit anderen zusammen, gibt es keinen Grund für schlechte Laune und die habe ich eigentlich auch fast nie beim Drehen.
Eine andere schöne Möglichkeit für mich zumindest zum Entspannen ist Lesen. Aber das ist ja, wenn man so viel Drehbücher lesen muss wie du, um dann zu entscheiden, was mache ich und was lasse ich produzieren, ist ja auch schwierig.
Ja, lesen ist ein Problem.
Welches Buch hat denn zuletzt den Weg auf deinen Nachtschrank gefunden?
Ein Sachbuch ist das von Steffen Mau, Ungleich vereint heißt das, kann ich auch sehr empfehlen. Guckt nochmal mit einem soziologischen Blick auf das, was sozusagen in der Zeit nach der Wiedervereinigung schief, aber auch gut gelaufen ist. Also auch da nochmal zu schauen, was ist unterschiedlich, was uns aber in dem Unterschied nicht unbedingt trennen muss. Also wenn ich etwas als Versäumnis sehe, dann, dass ich mich viel zu selten, viel zu spät sagen wir mal, das gekümmert habe, was landläufig Ostdeutschland genannt wird. Das habe ich eigentlich erst seit 2013, seitdem wir diesen Dokumentarfilm über Feine Sahne Fischfilet angefangen haben. Und dieses Buch kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Dann empfehl mir doch nochmal 2 Antworten auf die letzten beiden Fragen, die uns jetzt hier noch verbinden innerhalb dieses Gesprächs. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich sehe mich in 5 Jahren in einer Stadt mit weniger Autoverkehr und mehr Fuß- und Fahrradverkehr.
Das ist ja nicht Husum, sondern du meinst schon Hamburg.
Ich meine die Stadt Hamburg, in der wir uns vor allen Dingen damit beschäftigen, wie wir in einer immer heißer werdenden Welt leben können. Ich hoffe, dass wir mehr begrünte Fassaden sehen, in dem wir immer weniger Pflastersteine sehen, dass das Wasser auch versickern kann. Also dass wir die Realität so annehmen, wie sie ist und uns darum kümmern, wie wir mit den Einschlägen, die immer näher kommen, umgehen können und schauen, wie wir das Ableitung finden, wie wir gleich gut oder vielleicht sogar besser leben können.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich sehe Hamburg als südlichste Stadt Skandinaviens. Und insofern hoffe ich, dass wir diesen Spirit, der hier auch Einzug gehalten hat. Mein Sohn ist gerade aus Kopenhagen wieder zurückgezogen nach Hamburg und hat angefangen, in der Stadtverwaltung zu arbeiten. Und ich hoffe, dass wir diesen skandinavischen Spirit von Gemeinschaft und Lässigkeit, aber eben auch konstruktiven Zukunftszugewandtheit hier noch stärker implementiert haben bis dahin.
Dann gehen wir jetzt in die Fika, wenn du dir so viel Skandinavien wünschst, nämlich machen eine Kaffeepause, lieber Lars Jessen. Das war ein schöner Ritt durch dein Leben und deinen Kopf und deine Gedanken. Ich bedanke mich recht herzlich für deine wunderbaren Filme, für deine Antworten und vor allen Dingen für eine Stunde, Lars Jessen. Herzlichen Dank und ahoi.
Ich danke auch.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.